Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Gast ist der ehemalige Schiedsrichter, Bundesliga-Schiedsrichter Baba Grafati. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Am 19. November 2011, in der Nacht zu diesem Tag, haben Sie versucht, sich das Leben zu nehmen vor dem Bundesligaspiel 1. FC Köln gegen Mainz 05. Das Spiel ist daraufhin ausgefallen. Es hat für viel Schlagzeilen gesorgt, natürlich diese Sache. Genauso wie, dass Sie jetzt ein Buch veröffentlicht haben mit dem Titel »Ich pfeife auf den Tod«. Erste Frage, naheliegend, wie geht's Ihnen heute?
Ja, mir geht's soweit gut. Ich bin zufrieden und ich denke, ich bin auf einem sehr guten Wege, da auch wieder zurück, komplett geheilt zu werden. Aber es braucht seine Zeit.
Ist eine Krankheit wie Depressionen, unter der Sie gelitten haben oder mutmaßlich heute noch leiden, ist so eine Krankheit überhaupt heilbar?
Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aus meinen Erfahrungen. Es ist in meinem Fall so gewesen, dass es natürlich erstmal die Abwehrhaltung da war. Ich wollte mich nicht heilen lassen, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich krank bin. Aber im Nachgang, per heute, kann ich sagen, dass mir diese Therapie sehr geholfen hat, sodass ich nur die Empfehlung aussprechen kann, wenn man sich nicht wohlfühlt. Aus meiner Sicht ist die Erkrankung sehr gut heilbar. Es gibt sehr gute Heilchancen. Und daher mein Appell auch an alle, die sich nicht wohlfühlen, die diesen Gemütszustand haben, einfach sich in professionelle Hände zu geben.
Wir werden in dieser Sendung bis 12 darüber reden, wie es soweit kommen konnte, dass Sie diesen Selbstmordversuch unternommen haben, darüber, wie Sie das letztendlich verarbeitet haben, darüber, was Sie möglicherweise mit in den Selbstmordversuch geführt hat. Stand heute, haben Sie wieder Spaß am Fußball?
Ja, natürlich. Ich sag mal, ich bin 24 Jahre Schiedsrichter gewesen, davon 15 Jahre beim DFB. Und Fußball war ein Teil meines Lebens und ist heute wieder ein Teil meines Lebens. Da lassen auch nicht diese 18 Monate, die ich wirklich durch dick und dünn gegangen bin, durch die Hölle gegangen bin, daran nichts ändern, sodass ich heute wieder voller Leidenschaft sagen kann, ich schaue gern wieder Fußball.
Mhm. Ich vermute, Sie haben auch die 6 Punkte gesehen gegen Kasachstan in den letzten Tagen, die beiden Spiele für die WM-Qualifikation. Sehen Sie das als ganz normaler Fan mittlerweile oder immer auch so mit einem Auge noch ein bisschen als Beobachter der Schiedsrichterleistung?
Ich habe diese beiden Länderspiele nicht gesehen, weil ich viel unterwegs war. Aber allgemein, die Bundesliga verfolge ich schon. Und da muss ich sagen, ich schaue natürlich immer noch mit dem Schiedsrichterblick. Und das ist halt immer noch für mich sehr interessant.
Sind Sie auch einfacher Fan irgendeiner Bundesligamannschaft, beispielsweise Ihrer Heimatstadt Hannover?
Nein, als Schiedsrichter ist man ja über die Jahre geprägt, dass man auf, ich sag mal, die 19. Mannschaft schaut. Das ist dann das Schiedsrichterteam. Und daher habe ich schon mit 16 Jahren angefangen, immer die Leistung der Schiedsrichter zu sehen, ihr Auftreten, ihre Persönlichkeit, ihre Entscheidungen. Somit bin ich Fan immer noch auch der Schiedsrichter.
War jemals nach dem glücklicherweise gescheiterten Selbstmordversuch, war jemals denkbar, dass Sie als Schiedsrichter wieder aufs Feld zurückkehren?
Da muss ich natürlich ja ganz ehrlich antworten und sagen, für mich war das Thema in dem Moment erledigt, weil ich weiß, warum ich am Ende so gehandelt habe und ich weiß, wo die Verletzungen herkommen und es hat meinem Heilungsprozess auch unwahrscheinlich geholfen, möglichst schnell für mich zu entscheiden, dass ich nicht zurück will zur Ursache. Somit war die Entscheidung, nicht mehr zurück auf den Platz zu kehren, relativ schnell gefallen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben, Herr Grafati, in Ihrem Buch »Ich pfeife auf den Tod« die Situation des Aufwachens im Krankenhaus beschrieben nach dem gescheiterten Selbstmordversuch und sinngemäß gesagt, Sie hätten sich vor Scham am liebsten im Boden versinken lassen. Wie sieht das heute aus? Wie leicht oder wie schwer oder wie normal ist das für Sie, über diese Zeit zu reden?
Ja, man kann das sicherlich nachvollziehen, dass der Scham natürlich dann überwiegt, weil man ja etwas getan hat, was eigentlich ja völlig irrsinnig ist. Sowas darf man nicht machen, das ist ja unumstritten. Und daher war es für mich in dem Fall eine absolute Scham, als ich aufgewacht bin. Ich muss jetzt heute sagen, dieses Buch zu schreiben ist natürlich für mich eine Verarbeitung der Geschehnisse. Und daher hat es mir unwahrscheinlich geholfen, das alles nochmal zusammenzufassen, um zu begreifen, was da eigentlich passiert ist. Und heute muss ich auch sagen, zur Komponente Scham, heute schäme ich mich überhaupt nicht mehr, sondern heute stelle ich mich, weil ich genau aufgrund dieser Therapie gelernt habe, dass man aus diesen Schwächen heraus, aus dieser Erkrankung heraus, keine Schwäche haben darf, sondern es hat auch starke Seiten, das einzusehen. Und das ist, denke ich mal, eine ganz wichtige Erkenntnis für mich nach diesen ganzen Geschehnissen.
Wenn Sie aber eingangs gesagt haben, also sinngemäß, man darf sowas nicht machen wie ein Selbstmordversuch. Ist das ein Zeichen für den Kampf des Vernunftsmenschen, Baba Grafati, gegenüber dem, ja, therapierten Depressionskranken, Baba Grafati?
Definitiv ja. Aber da kann ich auch nur zu sagen, wenn ich dazu sage, man darf so etwas nicht machen, dann kann ich nun Appell auch an viele Menschen weitergeben. Es gibt ja viele Millionen von Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, wo ich nur einen Appell gebe, lasst es bitte nicht so weit kommen, sondern wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht stimmt, man sagt ja mal ganz leicht so im Sprachgebrauch, ich habe heute ein Depri als Beispiel, dass man da einfach sich anvertraut einem Menschen, der einem helfen kann, der dann sagt, komm, wir müssen zur Therapie, dass man sich da nicht verscheut. Deshalb sage ich, das darf nicht so weit kommen.
Die Reaktionen auf das Buch, das jetzt seit ungefähr einer Woche auf dem Markt ist, und die Reaktionen auch auf die ersten Interviews, die Sie gegeben haben, die waren ja teilweise relativ heftig, auch deshalb, weil Sie, wie wir später noch besprechen werden, ja massive Angriffe auch fahren gegen Herbert Fandl, den Obmann des Schiedsrichterwesens beim Deutschen Fußballbund. Diese Reaktionen, haben Sie die überraschende Heftigkeit?
Ja, was heißt überrascht? Ich habe alles, was passiert ist, alles, was ich erlebt habe, in dieses Buch geschrieben. Und ich habe in den letzten Tagen oft gehört, die Kritik, dass es eine Abrechnung sein soll. Und genau das soll es nicht sein. Es gab damals, ich habe es in den letzten Monaten nachgeschaut und nachgelesen, einen Appell auch von hohen Persönlichkeiten beim DFB, Herrn Theo Zwanziger oder auch dem Ligapräsidenten Herrn Raubal, die ganz klar gesagt haben, die Geschehnisse müssen transparent werden und wir müssen aufdecken, wenn irgendwas nicht stimmt. Und Herr Zwanziger hatte sogar in seiner Trauerrede bei Robert Enke seinerzeit gesagt,
der Torhüter, der sich vor ein paar Jahren vor den Zug geworfen hat.
Ja, ganz genau. Hatte damals gesagt, aufstehen gegen das Böse. Und ich wollte einfach meinen Beitrag leisten, dass ich auch aufrüttele und sage, wir dürfen es nicht so weit kommen lassen. Und dabei sage ich ganz bewusst wir. Das heißt selbstkritisch natürlich erstmal an meine eigene Adresse, dass ich sage, ich habe hier den Fehler gemacht, mich so weit treiben zu lassen und ein Gedankenkino aufzubauen und immer wieder mehr reinzusteigern. Auf der anderen Seite aber natürlich auch Dinge, die da passiert sind. Man kann es nennen, wie man es will. Das ist immer so eine, ich tue mich schwer, mal das zu definieren, Angriffe und Attacken. Und es geht einfach nur darum, die Dinge aufzudecken. Und ich finde es auch nicht in Ordnung. Ich habe alles soweit aufgedeckt. Ich will meinen Beitrag dazu leisten. Und ich bin aber auch der Meinung, man muss der Gegenpartei eine faire Chance geben, sich zu äußern, wie sie die Dinge sieht und nicht immer wieder mich fragt, ob das in dem Buch, was geschrieben ist, auch wirklich so war.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie schreiben in Ihrem Buch, ich pfeif auf den Tod, dass Sie sich gemobbt gefühlt haben über Monate, vor allem von Herbert Fandl, dem früheren Schiedsrichter aus Kilburg in der Eifel, jetzt im Amt als Obmann des Schiedsrichterwesens beim Deutschen Fußballbund. Kann das sein, dass sich da zwei Menschen, also Fandl in seiner Art und Rafati in ihrer eigenen Art, sich über Monate einfach auch komplett missverstanden haben?
Das habe ich mir damals auch gedacht. Und ich habe mir versucht einzureden, dass ich vielleicht auch etwas zu sensibel reagiere auf diese Dinge, die da passieren. Aber das Entscheidende war, dass mir die Bestätigung durch die Kollegen, auch durch DFB-Funktionäre, das Ganze bestätigt haben. Und das hat mir die Realität gezeigt, dass ich nicht in einem Traum bin oder nicht zu sensibel bin, sondern dass diese Dinge, die dort passieren, wirklich der Wahrheit entsprechen. Und das hat mich am Ende dann auch umgehauen.
Haben Sie den Eindruck, was Fandl umtreibt, wenn die Vorwürfe, die Sie gegen ihn jetzt aufgestellt haben im Buch, wenn die alle so stimmen, was ich ja jetzt nicht prüfen kann, was motiviert Fandl so zu handeln? Also im Grunde genommen sich da ja von einer eher sehr unmenschlichen Seite zu zeigen.
Die Frage stellen Sie jetzt an eine falsche Adresse. Die Frage müssten Sie vielleicht an andere Personen stellen. Aber ich kann halt nur aus meiner Erfahrung berichten. Und nochmals, ich habe alles detailliert im Buch auch geschrieben, weil ich da auch sehr selbstkritisch mit mir selbst umgehe Und nochmals diese ganzen Dinge mit Mobbing, persönlichen Verletzungen, aber auch keine Rückendeckung. Dabei geht es auch um Nachtreten. Dabei geht es auch, dass man hinter dem Rücken Dinge tut, die einfach sich nicht gehören unter Menschen. Und wenn man jemanden nicht mehr haben möchte, dann soll man das auch ganz offen und ehrlich kommunizieren. Aber ich bin nicht dafür, dass man hinter dem Rücken eines jeden Menschen, dabei geht es nicht um den Schiedsrichter Rafati, sondern es geht um den Menschen Rafati. Und dass man dem auch sagen kann, und das müssen wir auch in einer Leistungsgesellschaft, die Leistung passt nicht mehr, die Leistung stimmt nicht mehr, und dann wäre das alles so nicht passiert. Und das ist einfach auch mein Appell, lasst uns doch sprechen miteinander, füreinander und für die Menschlichkeit.
Sie beschreiben im Buch mehrfach die Telefongespräche, die Sie immer am Tag nach einem von Ihnen geleiteten Bundesligaspiel mit Fandl geführt haben. Situationen voller Angst und Stress für Sie, vor allem wenn es nicht so gut gelaufen ist im Stadion, wo Sie dann nicht nur eine Art Abreibung erwartet haben, sondern dann auch bekommen haben für Ihren Auftritt. Wie hätte es anders laufen müssen? Ich meine, es ist ja die Aufgabe eines Schiedsrichterchefs, natürlich am nächsten Tag über die Leistung zu sprechen.
Ja, natürlich. Fehler müssen natürlich sachlich konstruktiv angesprochen werden. Nicht nur im Schiedsrichterbereich, generell im Berufsleben, im Alltag. Das ist natürlich keine Frage. Bei meinem Thema geht es darum, dass man mir einfach nicht diese Dinge konstruktiv und sachlich erläutert hat, sondern man hat ja angefangen nachzutreten. Man hat zum Beispiel angefangen zu sagen, gucke mal, selbst die Medien schimpfen auf dich. Man kann ruhig sagen, es war scheiße. Man muss aber im nächsten Satz auch sagen, wir sind bei dir, und nur darum geht es, dass man diesen Menschen fallen lassen hat und ich immer mehr allein dastand, isoliert war und am Ende natürlich eine öffentliche Hinrichtung stattfindet. Das ist das, was nicht passieren darf. Und nochmals, das ist auch kein Problem im Spitzensport, nur im Spitzensport, sondern das ist eine Problematik, die wir uns Menschen alle im Alltag, auch im Berufsleben immer wieder stellen müssen, was wir da genau mit den Menschen anstellen und tun.
Mit dem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati, der vor anderthalb Jahren in einem Kölner Hotelzimmer versucht hat, sich das Leben zu nehmen, vor dem Spiel Köln-Mainz, das Sie, Herr Rafati, glaube ich, als eine Art Endspiel angesehen haben. Also mit anderen Worten, wenn Sie da nicht herausragend pfeifen, war das oder wäre das Ihr letztes Bundesligaspiel gewesen. Es ist dann ganz anders abgelaufen, wie wir schon besprochen haben. Mal unabhängig davon, was Ihre Depressionskrankheit ausgelöst und gefördert hat und unabhängig davon, welche Mobbing-Tatbestände es gegeben hat innerhalb der DFB-Schiedsrichterbetreuung, fühlt man sich als Schiedsrichter nicht grundsätzlich als Depp der Nation?
Nein, das würde ich so auf keinen Fall sehen. Es ist eine Auszeichnung, ganz oben in der Bundesliga Schiedsrichter zu sein. Und es ist ja nicht so, dass sie von heute auf morgen ins Stadion gebracht werden und vor zigtausenden von Menschen Schiedsrichter sind. Es ist eine Entwicklung, man arbeitet sich hoch und gewöhnt sich an diesen Druck im Fußball. Und diesen Druck habe ich auch ausgehalten. Das war für mich nicht das Problem.
Hocharbeiten, müssen wir noch sagen, heißt ja im Grunde genommen eine jahrzehntelange Mühle auf sich nehmen. Also man fängt an in der Kreisklasse ganz unten und steigt dann irgendwie Jahr für Jahr bei guten Leistungen auf. Und wenn man dieses Ziel hat, mal ganz oben zu pfeifen, muss man im Grunde strategisch denken auf 10, 15 Jahre. Ne?
Ja, natürlich. Und so habe ich mich hochgearbeitet über die Jahre. Ich war ja insgesamt 25 Jahre Schiedsrichter. Also man ist nicht Depp der Nation, sondern man ist ja Schiedsrichter in der Bundesliga über Jahre, hat sich hochgearbeitet. Man ist aufgestiegen Jahr für Jahr. Und das gehört einfach dazu, dass natürlich Fehlentscheidungen fallen und vor allen Dingen auch, dass es kritisiert wird in den Medien. Das muss ein Schiedsrichter aushalten und vor allen Dingen auch in der Spitze.
Hätten Sie gerne den Videobeweis?
Der Videobeweis würde uns nicht weiterbringen, weil wo fangen wir an und wo hören wir auf? Das Entscheidende, was uns weiterhilft, ist natürlich eine Lösung für Torerzielung, sei es nun Chip im Ball oder eine Lichtschranke. Also nochmals für eine Torerzielung ja, aber nicht generell für den Videobeweis.
Der Trainer von Mainz 05, Thomas Tuchel, hat in den letzten Tagen und Wochen Schlagzeilen gemacht, dadurch, dass er seine Mannschaft massiv benachteiligt sah in den letzten Spieltagen und glaubte, dass es da möglicherweise auch so eine Art System dahinter gibt. Ja, dass also eine Mannschaft, in dem Fall wie Mainz 05, bewusst benachteiligt wird von den Schiedsrichtern. Halten Sie sowas für denkbar, dass es in irgendwelchen Sphären des Deutschen Fußballbundes im Schiedsrichterwesen auch unter dem von Ihnen ja kritisierten Chef der Schiedsrichter Herbert Fandl dass es da solche Komplotte geben könnte?
Ich kann nur allgemein sagen, was meine Erfahrung ist als Schiedsrichter, sowas habe ich niemals erlebt in meiner Zeit, dass irgendjemand für oder gegen einen Verein pfeifen will. Und das sind so Dinge, ich will mich, wie gesagt, aber auch nicht einmischen oder Partei ergreifen. Nur nochmals, ich kann aus meiner Zeit sagen, Schiedsrichter sind wirklich Menschen, das sind Hochleistungssportler, sie gehen raus, geben ihre Bestes. Und da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ein Schiedsrichter bewusst etwas pfeift.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Was mich besonders zum Nachdenken gebracht hat, das sind die sehr genauen Erinnerungen an die Nacht des Selbstmordversuchs in diesem Kölner Hotel vor dem Bundesligaspiel Köln-Mainz, wo Sie fast durchweg ein genaues zeitliches Protokoll führen. Warum haben Sie sich für diese minutiöse Chronologie dieser schrecklichen Nacht entschieden?
Ja, ich habe diese Nacht deshalb so detailliert erläutert, weil ich auch da einfach dem Leser nahebringen will, was genau passieren kann, wenn auf der einen Seite ich mich als Mensch dahin treiben lasse, von anderen, wo sie mich hinführen können, wenn ich vergesse, die Handbremse anzuziehen, wenn ich vergesse, diese Gedankenwelt auszuschalten, loszulassen, einfach loszulassen und zu sagen, an dieser Stelle, stopp, ich kann nicht weiter, und sich offenbart, dass er eine Grenze erreicht hat. Auf der anderen Seite natürlich möchte ich einfach auch aufzeigen, wie weit auch eine Führungskraft oder auch Chefs oder Mitarbeiter untereinander treiben können, wenn sie nicht sich hinterfragen, was sie mit dem Mensch ihm gegenüber anstellen. Deshalb habe ich das sehr detailliert aufgezeigt und möchte einfach nur aufzeigen, wie brutal das am Ende dann ausgehen kann. Daher, wie gesagt, diese Erläuterung, worüber ich natürlich heute nicht gerne spreche, weil das Sprechen, da fällt mir das natürlich sehr schwer. Mhm. Aber nochmals, ich habe bewusst das alles aufgeführt, um aufzuzeigen, wo wir hinkommen können.
Der zeitliche Hintergrund war ja, dass das Spiel an einem Samstagnachmittag stattfand, 15.30 Uhr. Sie mit Ihrem Assistententeam aber die Nacht davor schon im Hotel verbracht haben in Köln, am Abend vorher angereist sind mit den Assistenten. Und an dem Abend war von dem, was sich die Nacht dann abspielen würde, für Sie noch nichts erahnbar, richtig?
Ganz genau. Ich habe nichts geplant in diese Richtung. Ich habe auch beim Abendessen überhaupt nicht eine Sekunde an diesen Gedanken verschwendet, was in dieser Nacht passieren wird. Sondern nochmals, ich habe das im Buch sehr detailliert geschildert. Als ich dann aufs Zimmer gehe, geht es dann eigentlich los. Und dann kommen diese 1000 Gedankengänge, die sich in diesen Monaten, in diesen 18 Monaten, weil ich bin ja erst in dieser Zeit erkrankt, und da kommen viele, viele Gedanken durch den Kopf, viele persönliche Verletzungen, viele Dinge, die einfach nicht menschenwürdig waren, wo man sehr respektlos behandelt worden ist. Aber natürlich auch Dinge, die ich selbst falsch gemacht habe. Nochmals, das ist dann Stichwort Selbstkritik. All das kommt natürlich zusammen, wo ich dann irgendwann in meinen Gedanken wirklich keinen Ausweg gesehen habe. Und es war einfach eine Reizüberflutung. Und dieser Moment hat mich dann einfach herausgerissen aus allem, worüber ich dann denken konnte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind, Herr Rafati, ja nicht der einzige, nicht der erste, sagen wir mal so, prominente Depressionsfall in der Fußball-Bundesliga. Torhüter Robert Enke hat sich depressionskrank das Leben genommen. Nationalspieler Sebastian Deißler hat mit, glaube ich, 27 Jahren wegen Depression seine Karriere beendet. Ralf Rangnick ist von jetzt auf gleich als Trainer ausgestiegen mit Burnout-Syndrom. In ihrem Buch »Ich pfeife auf den Tod« steht harte Kritik an den Verantwortlichen des Deutschen Fußballbunds, insbesondere Schiri-Chef Herbert Fandl. Welche Reaktionen auf die Angriffe sind gekommen und welche hätten Sie sich gewünscht?
Ja, ich kann jetzt zum Beispiel auch mal Rückmeldungen widerspiegeln von Menschen, die mich jetzt nicht persönlich kennen. Und da war zum Beispiel auch eine Rückmeldung, dass mir jemand schreibt, dass er natürlich zwiespältig war und nicht genau einordnen konnte, was in diesem Buch wirklich wahr ist. Und er hat jetzt aber auch Fernsehauftritte gesehen in den letzten Tagen und ist zu dem Ergebnis gekommen, wer die Wahrheit sagt. Und da gibt es Zuspruch und er wird mir gesagt, mutig. Und wenn eine außenstehende Person sich das anschaut, dann möchte ich auch gar nicht weiter reininterpretieren, sondern man sollte sich das anschauen und man kommt dann zum Ergebnis und wird dann auch verstehen, was genau geschehen ist. Und ich kann natürlich nochmals sagen, ich glaube, der DFB, der ist sich schon dessen bewusst, seiner Verantwortung bewusst. Ich kann nur einfach das, was passiert ist, widerspiegeln und habe dann für mich ein ruhiges Gewissen, dass ich meinen Beitrag dazu geleistet habe.
Genau. Was heißt denn Verantwortung bewusst? Was verstehen Sie da genau darunter?
Darunter verstehe ich, dass man genau diese Dinge, die dort passiert sind, nochmal für sich aufarbeitet und einfach vermeidet in Zukunft, dass so etwas passiert, dass man mit dem Menschen so umgeht. Das gilt aber nicht nur in diesem speziellen Fall. Hier geht es nicht nur um Rafati Fandel-Krug. Hier geht es einfach um unsere Gesellschaft. Hier geht es einfach für mich persönlich darum, ich weiß, was ich durchgemacht habe und ich möchte verhindern, dass andere Menschen in diese Notlage kommen und solche Horrorszenarien erleben müssen, um dann keinen Ausweg mehr zu finden, um dann in diesen Bereich reinzukommen, Burnout, Depression, Selbstmordversuch, vielleicht sogar auch Selbstmord, der gelingt. All das möchte ich damit vermeiden. Und
aber Ihr Buch macht nicht den Eindruck, dass man da wirklich optimistisch sein kann. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht in 4-5 Jahren ein, sagen wir mal, in Ihrem Fall Schiedsrichterchef, wer auch immer es sei, sich genauso verhält, wie Sie das von Fandel beschreiben und möglicherweise ein Schiedsrichter auch ähnlich reagiert wie Sie. Sind Sie da optimistisch, dass Sie da einen Anstoß zur Besserung gegeben haben?
Ich denke, die Zukunft wird es zeigen. Und ich habe im zweiten Teil meines Buches die gesamte Therapie aufgezeigt und möchte, wie gesagt, als Ratgeber dienen und zeige auf in Gesprächstherapien. Ich zeige auf die Achtsamkeitstherapie. Ich zeige auf zum Beispiel auch die Bewegungstherapie.
Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, da wollte ich gleich noch ausführlich mit Ihnen drüber reden. Aber was den Einfluss auf die Erkrankungen, auf die Zuspitzung der Erkrankung jetzt angeht, in Ihrem Fall jetzt von Ihren Chefs beim DFB, also da sind ja unerfreuliche Dinge beschrieben worden. Mhm. Und nochmal gefragt, haben Sie so eine Art Optimismus, dass in Ihrem Fall jetzt die Chefs beim DFB, also beispielsweise der Schiedsrichterchef und auch der DFB-Präsident Niersbach, die richtigen Schlüsse draus ziehen?
Ich bin schon optimistisch, weil ich glaube, wenn man sich mit dem Thema, mit diesem sensiblen Thema beschäftigt und nicht nur oberflächlich, ohne dass man es gelesen hat, was passiert ist, etwas ein Urteil abgibt, sondern wenn man das sich detailliert anschaut, dann bin ich davon überzeugt, nicht nur im Bereich DFB, sondern insgesamt, nochmal für alle Menschen, die auch im Berufsleben stehen, dass man da helfen kann, dass man aufzeigen kann. Und das habe ich damit auch beabsichtigt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Nach Ihrem gescheiterten Selbstmordversuch im November 2011 vor dem Spiel Köln-Mainz waren Sie kurz im Krankenhaus, waren dann schnell wieder zu Hause, nach wie vor aber auch noch schwer leidend unter Ihrer Depressionskrankheit, haben sich aber erst einer wirkungsvollen Therapie im Grunde genommen widersetzt. Wie ist es gekommen, dass aus dem Widersetzen dann doch die Bereitschaft dazu kam, sich doch therapieren zu lassen?
Ja, man muss sich das vorstellen. Kein Mensch will einsehen, dass er depressiv erkrankt ist. Man hat das Gefühl, man ist irre. Und genau das will man ja nicht sein. Und mir ging es genauso. Ich habe mich dem natürlich widersetzt. Mir wurde in den ersten drei oder vier Tagen 4 oder 5 Mal diese Diagnose ausgesprochen, dass ich depressiv krank bin. Und nochmals, ich konnte das nicht fassen, ich wollte es nicht fassen, weil ich immer noch meine Probleme sah, die in den letzten 18 Monaten passiert waren. Und da ist es natürlich nachvollziehbar, dass man das, wie gesagt, nicht auf sich nimmt. Aber ich muss dann sagen, nach dem 4. Mal in der Klinik, in einer neuen Klinik, habe ich so langsam zu mir gefunden, habe ich so langsam verstanden, worum es eigentlich geht. Und es braucht seine Zeit. Und da habe ich auch großes Glück gehabt, dass ich zum einen Menschen hatte, meine Frau, meine Familie, die zu mir standen, die nicht nur darauf geschaut haben, dass sie mich lieben, sondern auch erkannt haben, dass sie es alleine nicht mehr schaffen. Und das war unwahrscheinlich wichtig.
Dass sie es nicht mehr schaffen, mit ihnen als Kranken umzugehen. Das
ganz sie, ja. ganz genau. Sie haben gesehen, dass ich eine tickende Zeitbombe bin zu Hause und haben mich dann an der Hand geführt und haben mich wirklich in die Klinik gequält, gezerrt. Und ich habe sie dafür in dem Moment gehasst. Und das war natürlich ein Schlüssel, dass ich da wieder zurück ins Leben komme, dass die Familie für mich da ist, dass sie mich in die Klinik bringt, zum Arzt bringt Und dieser zweite Faktor, die Therapie, die Klinik, war sehr, sehr wichtig, so dass ich sagen kann, ich bin zurück im Leben. Und diese Therapie war ja mein Faktor, mein Schlüssel wieder zurück ins Leben.
Was war die besondere Stärke dieser Therapie, die Sie erlebt haben?
Ja, in dieser Therapie habe ich gelernt, mich selbst kennenzulernen. Wer bin ich eigentlich? Sogenannten Selbstfindungsprozess. Die ersten Tage wollte ich, wie gesagt, nicht wahrhaben, was passiert ist. Und es hat 4 Wochen gedauert, bis ich dann die Einsicht hatte, ich höre mir das an, was mir der Therapeut sagt. Und in dieser Therapie, das war eine Gesprächstherapie, die mir sehr geholfen hat. Es war die Achtsamkeit, in sich zu kehren, Dinge anders wahrzunehmen, nicht einen Kaffee zu trinken, sondern einen Kaffee zu schmecken als Beispiel. Genauso aber auch Bewegungstherapie, einfach wieder Körper und Seele in Einklang zu bringen. Und natürlich auch sich selbst nochmals zu erkennen, das alles hat insgesamt dazu beigetragen, dass ich so nach und nach bemerkt habe, wie schön doch eigentlich das Leben ist und vor allen Dingen aber auch, wo meine Grenzen waren. Gerade als Mann in der Gesellschaft, auch in einer Leistungsgesellschaft, habe ich doch immer die Scheu gehabt zu sagen, halt, da ist die Grenze, das tut weh, das kann ich nicht mehr. Und das habe ich gelernt, meine vermeintlichen Schwächen, meine Grenzen zu erkennen, zu erlernen und dazu zu stehen. Die Prioritäten haben sich verschoben, so dass ich sagen kann, diese Therapie war wirklich ja mein 6er im Lotto, wie auch meine Familie. Und ein Appell auch vielleicht an Angehörige in diesem Fall, man muss Geduld haben und man muss einfach auch mal den Mut haben, Menschen, die man liebt, in diese Therapie, in diese Klinik zu zwingen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
In Ihrem Buch Ich pfeife auf den Tod beschreiben Sie, dass die Depressionserkrankung, die sich dann im Selbstmordversuch vor 1,5 Jahren zugespitzt hat, etwa auch 1,5 Jahre vorher dann schon angefangen hatte. Sie haben nichts gemerkt oder nichts getan oder nichts merken wollen. Aus heutiger Sicht, sozusagen rückwärts betrachtet, wo hätten Sie merken können, dass es in eine komplett falsche Richtung läuft?
Ja, das ist ja ein längerer Prozess und das entwickelt sich einfach. Man fängt an, erst einmal Selbstzweifel zu haben. Man bekommt Schuldgefühle, weil man Fehler gemacht hat. Der Kopf arbeitet, grübelt und grübelt. Es ist wie ein Kopfkino. Man steigert sich in Dinge rein und verliert das Wesentliche aus den Augen. Und man erkennt gar nicht, dass man den Kontakt zu sich selbst verliert. Und dabei ist es so, dass man unter diesen Gedanken natürlich dann auch sein Selbstwert verliert. Man bekommt panische Angst. Man hat diesen Verfolgungswahn. Man sieht alles sehr negativ. Die Selbstliebe geht dabei verloren. Und wenn das alles passiert, kommt der nächste Prozess, dass man auch den Kontakt zum eigenen Körper verliert. Das heißt, diese Warnsignale, Herzschmerzen, Brustschmerzen, alles was dazugehört, das wird komplett ignoriert, weil man ja im Kopf beschäftigt ist. Der Kopf ist in diesem Moment einfach der Triumphator, sodass man alles andere ausschaltet und sein Kopfkino, seine Gedanken einfach laufen lässt. Es ist wie ein böser Film, der einen nicht mehr loslässt. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass man dann auch den Kontakt zur Familie verliert. Man liebt die Menschen nicht mehr. Und wenn man das alles nicht mehr hat, keine Selbstliebe, keine Liebe für andere Menschen, dann verlierst du am Ende auch die Liebe zum Leben. Und all das ist natürlich dann auch eine Folge von eigenen Schwächen. Genauso aber auch.
Solche eigenen Schwächen auch bestärkt durch die Reaktion jetzt in Ihrem Fall, wo Sie in der Öffentlichkeit stehen, die Reaktion der Öffentlichkeit, beispielsweise der Fans, die Sie im Stadion verhöhnt haben oder der Fachmagazine, die Sie mit Ihren Schiedsrichterleistungen hart kritisiert haben?
Ja, da kann ich 2 Beispiele nennen. Und in den letzten Tagen habe ich ganz viele Zuschriften bekommen, die mir geschrieben haben, Ihr Buch wird viele Leben retten. Und das finde ich ganz toll, dass man so eine Rückmeldung kriegt. Das war ja auch für mich der Ansatz, dass ich als Ratgeber fungieren kann. Und das war mein Ziel, dass ich eines Tages einen Brief kriege, in dem steht, vielen Dank für Ihre Erfahrungen, weil Sie haben mir mein Leben gerettet. Und ein 2. Beispiel auch zu den Fans. Ich habe natürlich viel Kritik einstecken müssen seinerzeit von vielen Fans. Auch berechtigte Kritik. Und als das alles passierte, habe ich aus dem Facebook ein Buch zusammengestellt bekommen über 200 DIN A4 Seiten, in dem Fans und auch Menschen gezeigt haben, dass das Herz an der richtigen Stelle schlägt. Und sie haben mir so viel Positives zugesprochen, so dass mich das stark gemacht hat. Und das war auch ein Bestandteil der Heilung, zurückzukommen, so dass man sieht, dass die Reaktionen sehr, sehr, sehr positiv sind.
Danke, dass Sie den Mut haben, sich hier den Fragen zu stellen. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach. Barbara Grafati, Leute, Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz am Karfreitag. Ich danke herzlich und wünsche Ihnen alles, alles Gute.